Deutschlandfunk Interview.
Mit einer Enttäuschung für die Gastgeber und mit einem Versprechen hat Annalena Baerbock Kiew gestern Abend Richtung Moskau verlassen. Die Enttäuschung, der Wunsch der Ukraine nach Verteidigungswaffen, lehnt die Außenministerin klar und deutlich ab, mit Verweis auf eine restriktive Exportpolitik und Deutschlands historischer Verantwortung. Das Versprechen, einmal mehr, hat Annalena Baerbock die Solidarität mit der Ukraine unterstrichen und angekündigt, die Vermittlung Frankreichs und Deutschlands zwischen den Konfliktparteien neu beleben zu wollen. Und am Telefon begrüße ich Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Schönen guten Tag, Herr Krause.
Guten Tag, Herr Warnbeck.
Wie viel Erfolg verspricht der Vorschlag der Außenministerin, der Vorstoß, eine weitere Vermittlung Frankreichs und Deutschland in diesem Normandie-Format auf den Weg zu bringen?
Also ich muss sagen, da erwarte ich keine großen Erfolge von diesem Normandie-Format. Das Normandie-Format hat bisher erbracht die Abkommen von Minsk, die zwar einen brüchigen Waffenstillstand gebracht haben, aber die mit so vielfältig und interpretierbaren Formulierungen versehen worden sind, dass sich dieses Format als nicht sinnvoll herausgestellt hat. Und angesichts der wirklich inzwischen ja nun brutal erklärten russischen ultimativen Politik geht es in diesem Normandie-Format nicht mehr weiter. Es macht ja auch keinen Sinn zu vermitteln. Wir haben hier einen ganz klaren Aggressor, das ist Russland, und ein Land, welches angegriffen wird. Und immer wieder zu sagen, wir vermitteln mit in dieser Situation gleichzeitig, aber wir versichern der Ukraine unsere Solidarität, das passt irgendwie auch nicht mehr zusammen, weil die Ukraine ist ja nicht verantwortlich für diesen Konflikt, sondern ganz alleine Russland.
Aber immerhin zeichnet doch das Minsker Abkommen, das Sie angesprochen haben, einen friedlichen Weg, sagen wir mal, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beizulegen, mit am Ende einer Autonomie für die Gebiete im Osten der Ukraine. Wenn da jetzt Fortschritte erzielt würden, würde das nicht zur Entspannung beitragen können?
Ja, das Problem ist ja, dass beide Seiten dieses Abkommen völlig unterschiedlich verstehen. Und für Russland ist dieses Abkommen sozusagen ein Zugeständnis, dass die östlichen Teile der Ukraine praktisch unter russischer Kontrolle sind. Für die Ukraine ist es genau das Gegenteil der Fall. Und insofern hat man sich damals auf Kompromisse eingelassen, auf deren Basis eine Verständigung nicht möglich ist. Und das muss man langsam mal realisieren, auch in der deutschen Politik, dass man mit solchen vielfältig interpretierbaren Kompromissformeln nicht weiterkommt.
Sie haben ja in diesen Tagen zusammen mit über 70 anderen Experten für Osteuropa und Experten auch für Sicherheitspolitik in einem offenen Brief eine grundlegende Korrektur der Russlandpolitik der Bundesregierung gefordert. Ist das schon Teil der Kritik, die Sie da anbringen, dass es bisher einfach zu wenig gebracht hat und oft die Realität aus den Augen verloren gegangen ist, wenn es um Russlandpolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten ging?
Ja, der Punkt ist eigentlich der, dass Russland eigentlich seit 2007 und ganz erkennbar seit 2012 eine Politik der Konfrontation gegen den Westen betreibt und gleichzeitig eine Revision der politischen Ordnung von 1990, 1992, 1995 anstrebt. Letztendlich will es seinen imperialen Besitzstand wieder haben. Und die deutsche Bundesregierung hat in den letzten 10, 15 Jahren auf diese Politik nicht reagiert, sondern nur mit der Beschwörung von Dialog und Austausch und Diplomatie. Und das hat alles nichts gebracht. Wir sind heute in einer Situation, wo uns Russland praktisch die Pistole an den Kopf setzt und sagt, also jetzt akzeptiert mal, dass die NATO-Erweiterung rückgängig gemacht wird, dass praktisch die alliierten Truppen aus den baltischen Staaten zurückgehen müssen und dass niemand mehr der NATO beitreten soll. Das ist sozusagen ein Ultimatum. Das ist vergleichbar Khrushchevs Ultimatum von 1958. Damals ging es um Berlin. Und wir können nicht einfach so tun, als ob diese russische Politik nicht feindselig ist. Stattdessen wird immer wieder auf Kooperation und Dialog gesetzt, die nichts gebracht haben und die uns eigentlich in immer größere Schwierigkeiten bringen, weil die russische Machtpolitik basiert natürlich auch auf einem veränderten Machtpotenzial. Russland hat sein Militär erheblich aufgerüstet in den letzten 15 Jahren und wir haben praktisch nichts getan.
Und damit sagen Sie auch, wenn Annalena Baerbock jetzt sagt, am Ende kann nur Diplomatie dazu führen, diesen Konflikt zu lösen. Dann widersprechen Sie.
Nein, ich widerspreche nicht. Nur Diplomatie muss auch etwas in der Hand haben. Sie muss auch sozusagen Hebel in der Hand haben, mit der man der anderen Seite vorführen kann, was passiert, wenn sie in der Ukraine einmarschiert. Aber die Bundesregierung ist im Augenblick nicht in der Lage, irgendeine dieser Maßnahmen auch tatsächlich anzudrohen, sei es den Stopp des Nord Stream 2, sei es Waffenlieferungen an die Ukraine, sei es das SWIFT-Abkommen für Russland zu schließen oder was natürlich auch immer noch diskutiert wird, die Konfiszierung von russischen Auslandsvermögen. All diese Dinge werden nicht genannt. Deswegen ist dieser diplomatische Ansatz sinnlos, weil er läuft ins Leere.
Ralf Stegner, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, seit neuestem im Bundestag, SPD-Politiker, hat gestern hier an dieser Stelle gesagt, mit Blick auf all die Punkte und die Dinge, die Sie ins Spiel gebracht haben, um einen Hebel anzusetzen, hat er gesagt, man soll nicht öffentlich über mögliche Konsequenzen spekulieren. Das alles ist kontraproduktiv. Was sagen Sie dazu?
Wenn es zumindest solche angedrohten Konsequenzen gäbe, aber es gibt sie ja nicht. Die Außenministerin würde gerne das Nord Stream 2-Projekt stoppen, aber die SPD ist dagegen. Und sie muss sich der Kabinettsdisziplin unterordnen. SWIFT-Angebot kann man natürlich auch, oder den SWIFT-Ausschluss kann man auch intern in Moskau zum Gespräch bringen. Aber ich habe den Eindruck, in der Bundesregierung, was tatsächlich sozusagen als Gegenmaßnahme Konsens finden könnte. Von daher sehe ich nicht, wo diese Diplomatie hinführen wird.
Das wäre also das Erste, was Sie empfehlen würden, sich in der Bundesregierung zunächst einmal einigen und dann ein klares Preisschild beschreiben für den Fall das.
Ja, klar, das ist genau das, was notwendig ist. Und wir müssen auch sehen, dass wir im militärischen Bereich das, was wir im Übrigen in der NATO versprochen haben, nämlich die Bundeswehr zu vergrößern und eine größere Kampfkraft herzustellen, dass wir das endlich machen und dass wir mit diesem verantwortungslosen Gerede über den Beitritt zum Vertrag über das Verbot von Atomwaffen aufhören. Das ist ja ein Lieblingsthema der Grünen und auch der SPD. Das schürt natürlich in Moskau genau die Erwartung, dass man mit genügend militärischem Druck die Deutschen dazu bringen kann, dass sie alles von sich geben.
Nun nehmen wir heute zur Kenntnis, dass Großbritannien Panzerabwehrwaffen liefert an die Ukraine. Eine Geste zumindest. Die USA, wissen wir, liefern bereits Waffen, schicken auch Ausbilder in die Ukraine. Nun heißt es von Seiten der Bundesregierung ja immer, bloß jetzt nicht weiteres Öl ins Feuer gießen und damit zu einer weiteren Eskalation in diesem Konflikt beitragen. Sehen Sie das anders? Würden Sie sagen, Waffenlieferung, sagen wir die Lieferung von Defensivwaffen, wäre gar kein Schritt, der weiter eskalieren würde?
Ja, ich würde eher sagen, die Deeskalationspolitik der Bundesregierung hat sich nicht ausgezahlt. Die Eskalation ist da, gerade weil die Ukraine so schwach ist und Lieferungen westlicher Staaten von Defensivmaterial, das sind Panzerabwehrraketen, aber insbesondere auch Luftabwehrsystemen, wären ganz entscheidend, denn die alleine machen sozusagen den Preis höher oder erhöhen den Preis, das Risiko für Russland, sollte es dort wirklich einmarschieren wollen.
Wird es am Ende fast ausschließlich auf Joe Biden abkommen? Es ist ja erkennbar, dass Wladimir Putin im Kreml eigentlich nur mit dem US-Präsidenten sprechen will.
Ja, das zeigt, dass Herr Putin von den Europäern nicht viel hält und dass er auch die Minsker Abkommen für sinnlos hält, weil sie eben unterschiedlich oder weil er sie unterschiedlich interpretiert oder meint, dass die Europäer nicht zu ihrer Rolle stehen. Aber letztendlich ist es in der Verantwortung des amerikanischen Präsidenten zu zeigen, dass es rote Linien gibt, die Moskau nicht überschreiten sollte. Die Europäer sind dazu nicht in der Lage und am allerwenigsten die Bundesregierung, zumindest bisher.
Wir haben jetzt nur über Mittel und Wege gesprochen, die im Grunde der Abschreckung dienen, die dazu dienen soll, Wladimir Putin abzuhalten oder abzubringen, davon in der Ukraine einzumarschieren. Was ist mit dem Dialogangebot? Gibt es da überhaupt Themen in Ihren Augen, über die es sich lohnen würde, mit Blick auf Russlands Bedenken und das Misstrauen zu sprechen?
Ja gut, man kann natürlich mit Russland über alles sprechen. Die Frage ist nur, was dabei herauskommt. Es ist ja nicht so, dass es ein Schweigen gibt, sondern mit Russland wird gesprochen. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel war mehrfach häufig in Russland. Es hat auf allen Ebenen Kontakte gegeben. Ich meine, ich selber komme aus dem Bereich von Thinktanks. Wir haben seit Jahrzehnten Kontakte mit russischen Gegenpartnern, mit Instituten, mit Parlamentariern. Aber ich muss sagen, seit ungefähr 2012 sind diese Kontakte völlig substanzlos geworden, weil sie nur mit auf der anderen Seite mit Leuten reden, die immer das Gleiche wiederholen, immer die gleichen Lügen bringen. Und wo man sich fragt, wo soll dieser Kontakt hinführen? Also wenn man Dialog macht, dann muss er auch zu sinnvollen Ergebnissen führen. Ansonsten muss man sich mit der Tatsache abfinden, dass wir in einem neuen Kalten Krieg sind und dass dieser Kalte Krieg eine Realität ist. Nicht, weil wir sie wollen, sondern weil Russland eine revisionistische und militaristische Außenpolitik eingeschlagen hat. Und darauf müssen wir uns einstellen, damit müssen wir leben und wir müssen sehen, dass wir mit eigenen Maßnahmen, mit Abschreckung, aber auch mit Dialogangeboten hier irgendwie einen sinnvollen Beitrag leisten können. Aber viele dieser Dialoge sind einfach im Sande verlaufen. Sie haben nichts gebracht.
Sagt der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Joachim Krause. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk.
Ja, gern geschehen. Tschüss.